NDR Info. Echo des Tages.
Heute mit Andreas Flocken. Willkommen zum Echo des Tages. Und das sind einige unserer Themen. Verschuldetes Griechenland unter Druck. Auszahlung des 9 Milliarden Kredits verzögert sich. Zu wenig Organspender. Krankenkassen sollen Mitglieder befragen. Hierzu auch der Kommentar. Surfen als Sucht. Immer mehr junge Leute abhängig vom Internet. Und Auslieferung mit mehrjähriger Verspätung. Boeing übergibt neuen Dreamliner 787. Am Donnerstag ist es soweit. Dann entscheidet der Bundestag über eine Aufstockung des Euro-Rettungsfonds. Schon jetzt ist klar, das Parlament wird zustimmen, weil auch SPD und Grüne das Vorhaben befürworten. Die spannende Frage ist allerdings, bekommt die Bundeskanzlerin in ihrer Koalition eine eigene Mehrheit? Denn in Union und FDP gibt es viele Skeptiker. Weitere Rettungsschirme und Milliardenhilfen für Griechenland bringen nichts, sagen auch viele Wirtschaftsexperten. Die Diskussion über den richtigen Kurs in der Eurokrise fasst Dietmar Riemer zusammen.
Zu Beginn dieser Woche versicherten sich die Koalitionsparteien gegenseitig noch einmal, dass die erforderliche eigene Mehrheit von Union und FDP am Donnerstag im Bundestag vorhanden sein wird, wenn es um die Ausweitung des Euro-Rettungsschirms geht. Gestern Abend machte die Kanzlerin den Anfang im ARD-Fernsehen bei Günther Jauch.
Die Kanzlermehrheit braucht man, wenn man als Kanzler gewählt wird oder wenn man ganz besondere Personalentscheidungen trifft. Ich möchte eine eigene Mehrheit und ich bin zuversichtlich, dass ich sie bekomme.
Und heute kam von der FDP ein zustimmendes Echo des liberalen Generalsekretärs Lindner.
Die eigene Mehrheit ist uns wichtig. Das ist ein Beleg der Handlungsfähigkeit. Ich gehe davon aus, dass die eigene Mehrheit auch zustande kommt.
Und morgen wird es möglicherweise zu einer Probeabstimmung in der Unionsfraktion kommen. Dort sind es noch zurzeit ca. 10 Abgeordnete, die dem europäischen Rettungsschirm wohl nicht zustimmen wollen. Zu Irritationen bei der FDP führten allerdings Meldungen aus Brüssel und Washington, wonach der Europäische Stabilisierungsmechanismus ESM, aber auch der ESFS-Rettungsschirm aufgestockt werden sollen und zusätzliche Befugnisse erhalten könnten. Eine Forderung unter anderem von US-Finanzminister Geithner und dem Europäischen Währungskommissar Olli Rehn. Das wäre allerdings mit der FDP nicht zu machen.
Die Frau Bundeskanzlerin sollte sehr schnell klarstellen, dass es keine Änderung der Geschäftsgrundlagen beim EFSF gibt und dass im Übrigen auch rechtlich ausgeschlossen ist, dass am Deutschen Bundestag vorbei jetzt quasi nachträglich mit veränderten Mitteln die Politik der EZB der vergangenen Monate fortgesetzt wird.
Der Sprecher von Finanzminister Schäuble, Kurthaus, versuchte etwas Ruhe in die Debatte zu bringen. Dies sei weder geplant, noch würde zurzeit über Veränderungen beim Rettungsschirm nachgedacht.
Nein, ich bin da momentan wirklich ein schrecklicher Langweiler. Wir arbeiten momentan die Sache Schritt für Schritt ab. Wir haben, glaube ich, weniger als ein Viertel des Volumens des EFSF ist überhaupt vorgemerkt für die gegenwärtigen Programme.
Und deshalb sei eine Aufstockung bis hin gar zu einer unlimitierten Haftung der Bürgschaftsländer überhaupt nicht notwendig. Der ESFS-Fonds vergibt Notkredite an verschuldete Euro-Länder. Künftig soll der Fonds zudem auch Anleihen von Schuldenstaaten kaufen können und nicht erst dann, wenn die Krisen ausbrechen, sondern vorsorglich Kredite bereitstellen. Auch können Darlehen an Staaten vergeben werden, damit die dann ihren Banken und anderen Finanzinstituten helfen könnten, falls diese in eine Schieflage geraten. Proteste kamen bei diesem Thema nicht nur von der FDP, sondern auch von der SPD. Deren Haushaltsexperte Schneider warf der Kanzlerin und Finanzminister Schäuble vor, hinter dem Rücken der deutschen Öffentlichkeit Planspiele für neue Milliardenhilfsprogramme zu betreiben.
Aus Berlin war das ein Bericht von Dietmar Riemer. Griechenland braucht dringend die nächste Teilzahlung in Höhe von 8 Milliarden Euro, sonst droht die Pleite. In Brüssel geht EU-Währungskommissar Olli Rehn aber davon aus, dass diese Summe voraussichtlich noch nicht in der kommenden Woche freigegeben wird. Es sei nämlich noch nicht klar, ob die Voraussetzungen hierfür erfüllt werden. Zu den Hintergründen aus Brüssel, Wolfgang Landmesser.
Hinter den Kulissen laufe die Arbeit weiter, aber noch immer sei nicht klar, wann die Experten von EU und Internationalem Währungsfonds wieder nach Athen reisen könnten, sagte der Sprecher von EU-Wirtschaftskommissar Olli Rehn. Damit Griechenland die nächste Zahlung aus dem Kreditprogramm der Euro-Länder und des IWF bekommt, muss das Land entsprechende Auflagen erfüllen. Die griechische Regierung hatte in den vergangenen Wochen weitere Sparschritte beschlossen, um die Neuverschuldung in diesem und im kommenden Jahr zurückzufahren. Nach bisherigem Stand verfehlen die Griechen die mit ihren Geldgebern für den Abbau des Haushaltsdefizits vereinbarten Ziele. Die beschlossenen Reformen sind noch nicht richtig in Gang gekommen. Andererseits sinken die Steuereinnahmen wegen des massiven Einbruchs der griechischen Wirtschaft. Über die Details der Verhandlungen wollte der Sprecher von Olli Rehn nichts Konkretes sagen. Es gehe aber vor allem um drei Punkte: die Reformen auf dem Arbeitsmarkt und in der öffentlichen Verwaltung, Fortschritte beim Privatisierungsprogramm sowie die Frage, wie die griechische Regierung die Haushaltslöcher stopfen will. Alle drei Monate reist die sogenannte Troika in die griechische Hauptstadt, um den Stand beim Schuldenabbau zu überprüfen. Bereits beim letzten Besuch musste die griechische Regierung kräftig nachbessern und ein weiteres Spar- und Reformpaket durchs Parlament bringen. Bis Mitte Oktober sei noch Zeit, um weitere 8 Milliarden Euro aus dem Hilfsprogramm freizugeben, heißt es in Brüssel. Spätestens dann brauche Griechenland frisches Geld. Wenn die Milliarden nicht fließen würden, wäre das Land pleite, denn von der Rückkehr an die Finanzmärkte sind die Griechen weiter denn je entfernt. In einer Woche treffen sich die Euro-Finanzminister zu ihrer monatlichen Sitzung. Die nächste Griechenland-Tranche wird aber wohl nicht auf der Tagesordnung stehen.
Informationen von Wolfgang Landmesser. In Deutschland warten mehr als 12.000 Patienten auf ein Spenderorgan. Für die Betroffenen ist das ein Wettlauf mit der Zeit, denn es gibt viel zu wenig Menschen, die zu einer Organspende bereit sind, allen Appellen und Aufrufen zum Trotz. Jetzt unternimmt Bundesgesundheitsminister Bahr einen neuen Anlauf, diesen Zustand zu ändern. Die Krankenkassen sollen ihre Mitglieder befragen. Einzelheiten aus Berlin von Anja Günther.
Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr will, dass sich deutlich mehr Bürger einen Organspendeausweis besorgen. Derzeit sind es 15-25%, die Zahl schwankt je nach Statistik. Bahr setzt auf mehr Informationen und auf eine freiwillige Erklärung aller Krankenversicherten zur grundsätzlichen Organspendebereitschaft.
Das ist eine so sensible Frage, da darf es keinen Zwang geben. Deswegen geht es mir darum, so gut wie möglich zu informieren und immer wieder Gelegenheiten zu schaffen, dass Menschen konfrontiert werden mit dem Thema und damit dann die Gelegenheit haben, sich zu entscheiden. In erster Linie sehe ich dabei die Krankenkassen in der Pflicht.
Bis Frühjahr 2012 will der FDP-Politiker das Transplantationsgesetz neu geregelt haben. Der konkrete Vorschlag sieht so aus: Die gesetzlichen Krankenkassen sollen verpflichtet werden, bei der bevorstehenden Ausgabe der neuen elektronischen Gesundheitskarte alle Versicherten ab 16 Jahren über das Thema Organspende zu informieren. Bei den privaten Krankenkassen liefe das über den Versicherungsschein. Schriftlich abgefragt werden soll dann, ob der Versicherte grundsätzlich bereit wäre, nach seinem Tod beispielsweise Herz oder Leber oder Niere zu spenden. Die Befragung wäre organisatorisch kein größeres Problem, sagte der Vorstandsvorsitzende der Technikerkrankenkasse Norbert Klusen der ARD.
Bei entsprechenden gesetzlichen Regelungen ist diese Lösung auch zeitnah umsetzbar.
Legt sich der Befragte fest, kann dies auf der elektronischen Gesundheitskarte dokumentiert werden. Der Versicherte kann aber auch erklären, dass er sich noch nicht entscheiden möchte. Statt freundlich gemeinter Appelle zur Organspendenbereitschaft wünscht sich die SPD mehr Druck, sprich einmal im Leben eine klare Entscheidung. Die Gesundheitsminister einiger Länder sehen das ähnlich. Markus Söder, bayerischer Gesundheitsminister von der CSU.
Man kann ja entscheiden, ja oder nein. Ich finde, es ist ethisch mehr als verantwortbar. Und 1.000 Menschen sterben jedes Jahr im Moment. Und an die sollte man auch denken.
12.000 schwerkranke Menschen in Deutschland warten auf ein neues Organ. Spenden oder nicht? Mit dieser Frage ist Lika Wulfes aus der Nähe von Hannover direkt konfrontiert worden. Ihr Sohn erlitt bei einem Verkehrsunfall so schwere Kopfverletzungen, dass ihm die Ärzte nicht mehr helfen konnten. Live war erst 16 Jahre alt und hatte daher noch keinen Organspendeausweis. Also musste seine Mutter entscheiden und gab die Organe ihres Sohnes frei.
Das ist geschenktes Leben für die, die es bekommen. Und wer kann solche großen Geschenke machen?
Nach Angaben der Deutschen Stiftung Organtransplantation werden in Deutschland pro Tag im Schnitt 11 Organe übertragen. Gleichzeitig sterben pro Tag 3 Menschen, weil ihnen nicht rechtzeitig ein Organ transplantiert werden konnte.
Soweit aus Berlin der Bericht von Anja Günther. Zur Organspende nun auch der Kommentar. Hören Sie Peter Mücke.
Ablenkungsmanöver geglückt. Gesundheitsminister Bahr hat mit der Organspende ein Thema gefunden, mit dem er punkten kann. Dabei stammt der Antrag zur Änderung des Transplantationsgesetzes nicht mal von ihm. Egal, Hauptsache es redet keiner mehr über die Reform der Pflegeversicherung. Den Termin für die Eckpunkte hat Bahr gerade zum zweiten Mal nach hinten verschoben, auf unbestimmte Zeit. Abgesehen davon, die geplanten Gesetzesänderungen machen Sinn und werden ihr Ziel wohl nicht verfehlen. 75% der Bevölkerung können sich grundsätzlich vorstellen, nach ihrem Tod ein Organ zur Verfügung zu stellen. Aber nur 25% haben das in einem Organspendeausweis auch so festgehalten. Die Differenz dürfte sich durch die Neuregelung verringern. Künftig soll sich jeder mindestens einmal im Leben mit der Frage Organspende ja oder nein auseinandersetzen. Auch der Plan, das bei der Einführung der neuen elektronischen Gesundheitskarte zu tun, ist gut. Damit wird man fast alle gesetzlichen Versicherten erreichen. In einigen Regionen kommt die Gesetzesänderung allerdings zu spät. Dort wird die Karte bereits jetzt ausgegeben. Doch die Krankenkassen in die Pflicht zu nehmen, ist allemal besser als das Thema bei der Führerscheinprüfung oder beim Antrag auf einen Personalausweis aufzugreifen. Jetzt müssen allerdings noch die privaten Krankenversicherer mit ins Boot. Sie beteiligen sich nicht an der elektronischen Gesundheitskarte und müssen sich andere Wege einfallen lassen, ihre Versicherten mit dem Thema zu konfrontieren. Das wird BAR ebenfalls gesetzlich regeln müssen. Doch mit einem Faltblatt allein ist es nicht getan. Die Krankenkassen, gesetzliche wie private, müssen auch im persönlichen Gespräch aufklären, Nachfragen ermöglichen. Denn die Verunsicherung beim Thema Organspende ist groß. Viele haben Angst, als potenzieller Organspender nicht bestmöglich behandelt zu werden. Dass bei der Entscheidung neben einem Ja und einem Nein auch eine dritte Möglichkeit zugelassen werden soll, ist richtig. Jemanden, der nicht oder noch nicht sicher ist, wird man nicht zu einer Entscheidung zwingen können. Wer Bedenkzeit braucht, der sollte sie auch bekommen, auch wenn einige Ländergesundheitsminister das anders sehen. Und auch die Möglichkeit, nur bestimmte Organe zur Verfügung zu stellen, wie beim jetzigen Organspendeausweis, sie sollte erhalten bleiben. Jetzt allerdings wird es Zeit, dass sich BAR wieder der mindestens so wichtigen Pflegereform widmet.
Zur Organspende ein Kommentar von Peter Mücke. Ohne Internet geht in vielen Bereichen inzwischen nichts mehr. Das World Wide Web macht vieles einfacher. Das Internet kann aber auch gefährlich werden. Dann nämlich, wenn das Surfen zur Sucht wird. Und inzwischen gibt es bereits Tausende von Internetabhängigen. Eine entsprechende Studie wurde heute in Berlin vorgestellt. Katja Keppner berichtet.
1% der 14- bis 64-Jährigen in Deutschland ist internetabhängig. Das sind 560.000 Menschen, dreimal mehr als Glücksspielsüchtige, die 4 Stunden täglich im Internet verbringen. Hans-Jürgen Rumpf von der Universität Lübeck.
Internetsucht ist dadurch charakterisiert, dass mehrere Merkmale zutreffen. Dazu gehört es unter anderem, dass man sehr viel Zeit im Netz verbringt. Es gehört dazu, dass man auch unter Umständen Entzugserscheinungen hat, wenn man also nicht ins Internet gehen kann, dass man dann unruhig wird, dass man Depressionen haben kann. Es kann weiterhin dazu gehören, dass man nicht mehr kontrolliert, wie oft man im Netz ist und wie viel Zeit man dort verbringt.
Das betrifft vor allem junge Menschen, denn in der Gruppe der 14- bis 24-Jährigen ist die Verbreitung der Internetabhängigkeit doppelt so hoch. Hinzu kommen mehr als 13% potenziell gefährdeter Internetnutzer in dieser Altersgruppe. Bei den Jüngsten, den 14- bis 16-Jährigen, fällt auf, dass deutlich mehr Mädchen als Jungen internetabhängig sind. 77% der Frauen verbringen ihre Zeit in sozialen Netzwerken wie Facebook. Studienleiter Rumpf.
Was man vermuten kann, ist, dass gerade bei 14- bis 16-jährigen Mädchen, wo wir diese sehr hohen Raten gefunden haben, dass sie natürlich sozial von der Entwicklung her, von der Kommunikation her, von der sozialen Interaktion weiter sind als die Jungs.
Dazu passt, dass junge Männer im Internet eher von Spielen abhängig werden. So ist es ein weiteres Ergebnis der Studie, dass
die Online-Spiele fast nur oder häufiger von den männlichen Teilnehmern genutzt werden. Und zwar 34% gaben an, dass sie am häufigsten eben das im Netz gemacht haben, nämlich Online-Spiele, und nur 7% bei den weiblichen.
Internetabhängigkeit ist noch keine anerkannte Krankheit und wird bei einer Therapie häufig über parallel auftretende Krankheitsbilder abgerechnet. Die Drogenbeauftragte Mechthild Dickmanns betont außerdem, dass es weiterer Studien bedarf und es bislang noch zu wenig Antworten auf diese neue Sucht gibt.
Es ist noch nicht ausreichend in allen Suchtberatungsstellen, dass man auf dieses Problem schon richtig reagieren kann.
Schließlich steht auch noch nicht fest, wie eine Therapie genau aussehen kann. Ein Entzug und die vollständige Abstinenz wie bei anderen Süchten könnte schwierig werden, sagt Diekmanns.
In der Behandlung später wird das Ziel sein, der kontrollierte Gebrauch, weil wir natürlich heute alle mit dem Internet arbeiten.
Das Bundesministerium für Gesundheit hat bereits eine Folgestudie in Auftrag gegeben, die noch genauere Daten zur Verbreitung und Internetabhängigkeit bringen soll.
Informationen aus Berlin von Katja Keppner. Am Donnerstag soll im Mordfall Mirko das Urteil gesprochen werden. Angeklagt ist ein 45-jähriger Familienvater. Ihm wird vorgeworfen, den 10-jährigen Mirko aus dem nordrhein-westfälischen Greffrath im vergangenen Jahr entführt und getötet zu haben. Vor dem Krefelder Landgericht hat die Staatsanwaltschaft heute eine lebenslange Haftstrafe gefordert. Einzelheiten von Paul Elmar Jörres.
Der Angeklagte Olaf H. hat vor einem Jahr den 10-jährigen Mirko entführt, missbraucht und ermordet. Dies war zwischen Anklage und Verteidigung nicht umstritten. In der heutigen Verhandlung vor dem Landgericht Krefeld beantragte die Staatsanwältin Silke Naumann deshalb eine lebenslange Freiheitsstrafe. Zudem soll das Gericht die besondere Schwere der Schuld feststellen.
Weil aus Sicht der Staatsanwaltschaft bei umfassender Würdigung von Tat und Persönlichkeit des Angeklagten seine Schuld besonders schwer wiegt.
Wenn das Gericht dem folgt, könnte der 45-jährige Angeklagte nicht nach 15 Jahren vorzeitig aus der Haft entlassen werden. Die Staatsanwältin zeigte sich überzeugt, dass H. den 10-Jährigen zur Verdeckung einer Straftat erdrosselte. Die Tat war nach ihren Worten geplant. Die Nebenklage schloss sich dem Antrag der Staatsanwaltschaft an, Olaf H. habe bei der Tat eiskalt gehandelt und einen brutalen Mord an dem Jungen begangen, sagte die Anwältin von Mirkos Eltern, Gabriele Reinhardt. Eine halbe Stunde lang sei der Angeklagte mit dem Jungen im Auto unterwegs gewesen. Für den 10-Jährigen sei das eine Horrorfahrt gewesen.
Dieses Verfahren hat alle mitgenommen, natürlich die Eltern auch intensiv belastet. Wenn man sich diese Fahrt nochmal des Kindes vor Augen führt, diese Horrorfahrt, dann ist diese Grausamkeit des Verbrechens, die ist einfach so unendlich und es ist so viel Leid auf die Familie gekommen.
Gerd Meister, der Verteidiger von Olaf H., sprach sich gegen die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld aus. Dafür müsste es besondere Umstände geben, die etwas so Schreckliches wie ein Mord noch schrecklicher machen, sagte sein Verteidiger Meister.
Ich denke, er ist eine Normalpersönlichkeit ja bis dato gewesen. Die Tat ist persönlichkeitsfremd. Die Tatausführung eines Mordes ist immer schrecklich, aber wie gesagt, es ist noch Schlimmeres vorstellbar.
In einem Schlusswort, das sein Anwalt verlas, begründete H. sein Schweigen und gab an, dass er sich die Tat selbst nicht erklären könne. Ich habe noch keine Antwort gefunden und deshalb schweige ich. Ihm sei bewusst, was für eine schreckliche Tat ich begangen habe. Es ist ein Albtraum, dem ich nicht entrinnen kann. Die Tat tue ihm unendlich leid und er erwarte keine Vergebung. Für Mirkos Eltern war dieses Schlusswort kein Trost. Und ihre Vertreterin Gabriele Reinhardt betonte,
wenn wir uns jetzt dieses letzte Wort noch mal vor Augen halten, dann halte ich das trotzdem für eine Schutzbehauptung, weil aus dem letzten Wort eigentlich sehr evident hervorging, wie er immer an diese Tat denkt. Und das zeigt für mich eigentlich, dass die Einlassung vorher, ich erinnere mich da teilweise nicht, ich habe das abgespalten, dass das eigentlich doch in einem deutlichen Widerspruch zu seinem letzten Wort steht.
Das Urteil wird für Donnerstag erwartet.
Aus Krefeld, Paul Elmar Jörres. Sie hören auf NDR Info und WDR 5 das Echo des Tages. Für Präsident Sarkozy ist das ein herber Schlag. Bei der Senatswahl gestern in Frankreich mussten die Konservativen eine schwere Schlappe hinnehmen. Erstmals seit mehr als 50 Jahren gibt es in der zweiten Parlamentskammer nun eine linke Mehrheit. Für Sarkozy keine gute Ausgangslage für die Präsidentenwahl in 7 Monaten. Reaktionen aus Paris von Johannes Duchow.
Absolute Routine, das ist der Eindruck, den Präsident Sarkozy erwecken möchte. Seine Pressestelle verschickte eine dürre dreizeilige Meldung über den Rücktritt der Sportministerin Chantal Jouanneau. Die neu gewählte Senatorin immerhin war etwas auskunftsfreudiger. Ich habe mich für den Sitz im Senat entschieden. Das ist folgerichtiger, vor allem wenn man zum ersten Mal bei einer Wahl kandidiert. Außerdem will ich mich voll dem Parteiprojekt in Paris widmen. Das passt beides zusammen. Die konservative UMP hat in Paris bei den Senatswahlen eine noch herbere Niederlage hinnehmen müssen als im Landesdurchschnitt. Denn hier trat eine Konkurrenzliste gegen Chantal Jouanneau an. An ihrer Spitze ein ehemaliger Berater von Nicolas Sarkozy, der jetzt als Erzfeind an Jouanneaus Seite in der zweiten Parlamentskammer sitzen wird. Verteidigungsminister Alain Juppé rauft sich wegen solcher Streitigkeiten in mehreren UMP-Verbänden die Haare. Wir haben berechnet, dass der UMP durch diese Abspaltungen 7 oder 8 Sitze verloren gegangen sind. Aber auch Juppé versucht, das schlechte Abschneiden von Sarkozys Partei mit dem Wahlverfahren zu erklären. Weil die Senatoren nicht vom Volk, sondern von Kommunal- und Kreispolitikern gewählt werden, spiegele das Ergebnis nur frühere Wahlen wider und ließen keinen Schluss auf die Chancen von Präsident Sarkozy bei den Präsidentschaftswahlen in 7 Monaten zu. Das genau bestreiten allerdings die siegreichen Linken. Sie verweisen auf die schlechten Umfragewerten des Präsidenten und sagen, wie Parteisprecher Amon: Ich beobachte, dass Wahlkampfgeneral Sarkozy, seit er Präsident geworden ist, die Kommunalwahlen, die Kreiswahlen, die Regionalwahlen und jetzt die Senatswahlen verloren hat. Im Wahlfeldzug ist er nun wirklich kein guter General. Ab morgen wollen sich die Sozialisten jetzt mit allen linken Fraktionen im Senat treffen, damit es nicht auch auf ihrer politischen Seite Abweichler gibt. Dann nämlich, wenn am kommenden Samstag ein Senatspräsident gewählt wird. Eins allerdings ist schon heute sicher: Die Schuldenbremse, die Sarkozy in der französischen Verfassung festschreiben wollte, die bekommt er in dieser Amtszeit mit diesem neuen Senat nicht mehr durch.
Informationen aus Paris von Johannes Ducho. Wir bleiben im Ausland. Seit rund 30 Jahren hat im Jemen Präsident Saleh das Sagen. Seit Monaten gibt es Proteste gegen seine Herrschaft mit Toten und Verletzten. 3 Monate war der Präsident in Saudi-Arabien zur medizinischen Behandlung. Jetzt ist er wieder in den Jemen zurückgekehrt, denn Saleh will die Fäden nicht aus der Hand geben. Die Opposition stellt sich daher darauf ein, einen langen und harten Kampf gegen den Präsidenten zu führen. Ein Bericht von unserem Korrespondenten Hans-Michael Ehl.
Verschwinde, verschwinde, rufen diese Demonstranten gegen Präsident Ali Abdullah Saleh. Ihre Reaktion auf die Fernsehansprache des jemenitischen Präsidenten ist eindeutig. Ali Abdullah Saleh hat in seiner Rede nichts Neues gebracht. Wir hören nur Versprechungen und Drohungen. Er spricht von Wahlen und einer friedlichen Übergabe der Macht, aber er hat das Volk 33 Jahre lang um die Macht betrogen. Und dieser Demonstrant ergänzt: Seine Ansprache ist eine Kriegserklärung und er spricht seit langem nur so mit uns. So kennt ihn das jemenitische Volk und so kennt ihn die ganze Welt. Saleh hatte in der ersten Ansprache seit seiner Rückkehr aus Saudi-Arabien nicht über den seit Monaten geforderten Rücktritt gesprochen. Er forderte vielmehr einen friedlichen Übergang für das Land. Schon mehrfach hatte er, wie in seiner aktuellen Ansprache, vorgezogene Parlamentswahlen angekündigt. Aber immer wieder ist er zurückgerudert. Jetzt beteuerte er, dass er an der Initiative der Nachbarstaaten des Jemen, die im Golfkooperationsrat zusammengeschlossen sind, festhält. Wir unterstützen die Initiative des Golfkooperationsrats und sind bereit, sie umzusetzen, wie sie ist, und sie zu unterschreiben. Der Vizepräsident Mansour Hadi soll den Dialog mit der Opposition führen und das Abkommen unterschreiben, um unsere Heimat aus dieser gefährlichen Krise zu retten. Aber das haben die Menschen im Jemen schon mehrfach von ihrem Präsidenten gehört. Anfang Mai waren sogar schon die Feierlichkeiten für die Unterzeichnung vorbereitet, als Saleh dem Abkommen seine Unterschrift im letzten Moment verweigerte. Wirklich glauben können ihm die Demonstranten, die auch heute wieder zu Zehntausenden auf die Straße gingen, nicht. Mindestens 18 Menschen sollen heute verletzt worden sein. Allein in der vergangenen Woche sollen mehr als 170 Menschen getötet worden sein. Der Plan des Golfkooperationsrats sieht die Bildung einer Regierung der nationalen Einheit unter Führung der Opposition vor. Saleh soll danach seine Macht an den Vizepräsidenten übergeben. 60 Tage nach dem Rücktritt Salehs sind Neuwahlen geplant.
Zur Lage im Jemen war das Hans-Michael Ehl. Immer wieder gab es Verzögerungen und Probleme. Heute nun ist es soweit. Mit mehr als 3-jähriger Verspätung wird von Boeing der erste Dreamliner 787 ausgeliefert. Der Flieger soll erheblich weniger Sprit verbrauchen. Und auch sonst geht Boeing mit diesem Flugzeug ganz neue Wege. Informationen aus Washington von Anna Engelke.
Die Verspätung, mit der Boeing heute seinen ersten Dreamliner offiziell übergibt, hat es in sich. 40 Monate, mehr als 3 Jahre. Gründe dafür gibt es viele. Der US-Luftfahrtriese hat für seine neue Boeing 787 auf moderne Kohlefaser gesetzt. Damit soll das Flugzeug leichter sein und 20% weniger Sprit verbrauchen. Allerdings bereitete der Umgang mit dem neuen Material erhebliche Probleme. Ein weiterer entscheidender Grund für die Verzögerung: Boeing wollte den Dreamliner zu 2/3 von Zulieferern in der ganzen Welt fertigen lassen, um so Geld zu sparen. Das Gegenteil war der Fall. Diese extreme Auslagerung hat zu Chaos geführt. Der US-Flugzeugbauer holte schließlich viele Produktionsschritte zurück ins eigene Werk und kaufte überforderte Zuliefererfirmen auf. Wegen der verspäteten Auslieferung der Dreamliner muss Boeing Strafzahlungen leisten. In welchem Umfang ist nicht genau klar. Heute aber ist es nun soweit. Die japanische All Nippon Airways wird die erste Boeing 787 erhalten und sie morgen von Seattle nach Japan fliegen. Bis zu 290 Passagiere haben im Dreamliner Platz. Die Japaner bekommen 50 Maschinen von weltweit mehr als 820 vorbestellten Dreamlinern.
Aus Washington war das Anna Engelke. Es ist 18.55 Uhr. Sie hören das Echo des Tages. Die Sendung können Sie sich auch als Podcast herunterladen auf den Internetseiten von ndr.de/info oder wdr5.de. Der Mitteldeutsche Rundfunk, MDR, musste sich in letzter Zeit immer wieder mit Korruptionsaffären und Skandalen auseinandersetzen. Stichwort Kinderkanal, außerdem musste der Unterhaltungschef gehen. Da hoffte so mancher auf einen Neuanfang, denn im Oktober geht der langjährige Intendant Udo Reiter in den Ruhestand. Sein Nachfolger sollte eigentlich Bernd Hilder werden. Der 52-Jährige war der einzige Kandidat. Doch bei der Intendantenwahl heute verfehlte er deutlich die erforderliche Mehrheit. Von 41 Stimmen erhielt Bernd Hilder nur 12. Aus Leipzig Uta Decko-Kindermann.
Dass das Ergebnis so deutlich ausfällt, damit hat auch der Rundfunkratsvorsitzende Johannes Jenichen nicht gerechnet. Die Präsentation von Bernd Hilder habe eben nicht überzeugt. Und so wischten die 41 anwesenden Rundfunkratsmitglieder den Vorschlag des Verwaltungsrates im einzigen Wahlgang einfach vom Tisch. Der Unmut über den Verwaltungsrat ist auch dem Rundfunkratsvorsitzenden Jenichen anzuhören.
Die Kommunikation hat nicht geklappt. Also so, wie man sich's wünschen könnte. Es hat auch an Transparenz gefehlt. Vielleicht war sich der Verwaltungsrat zu sicher, dass er meinte, wir machen einen Vorschlag und der Rundfunkrat wird schon dem zustimmen. Ich würde sagen, es war so ein bisschen wie 89. Wir sind das Volk und wir machen das jetzt mal, wir entscheiden jetzt mal.
Wir sind souverän, habe sich der Rundfunkrat gesagt, so Jenichen. Nun beginnt das Prozedere von vorn. Der Verwaltungsrat muss einen neuen Vorschlag machen binnen 4 Wochen. Rundfunkratsmitglied Peter Zimmermann, zugleich Regierungssprecher in Thüringen.
Es gibt keinen Grund zur Eile. Wichtig ist, dass das Ergebnis ein erstklassiges Ergebnis wird. Ich gehe also davon aus und ich wünsche mir das persönlich, dass der Verwaltungsrat mit Besonnenheit sich die nötige Zeit nimmt, um einen Kandidaten vorzuschlagen oder eine Kandidatin und der Rundfunkrat dann nach diesem zweiten Vorschlag entsprechend wählen kann.
Auch wenn der MDR wegen der Skandale in keiner leichten Situation sei, werde er nicht führungslos sein. Es gebe ja eine Vertretungsregelung im MDR und die sieht vor, dass die Chefin der juristischen Direktion, Carola Wille, nach dem Ausscheiden von Intendant Udo Reiter Ende Oktober amtiert. Auch sie hatte sich beworben und war Bernd Hilder nur knapp im Verwaltungsrat unterlegen. Ob nun die alten Bewerber zum Zug kommen, darüber wollte heute niemand spekulieren. Grüne und Linke wollen jedoch gern das komplette Prozedere ändern. Falk Neubert, Rundfunkratsmitglied und Abgeordneter der Linksfraktion in Sachsen.
Wir als Linke fordern jetzt, dass in Zukunft der MDR-Staatsvertrag dahingehend geändert wird, dass es eine öffentliche Ausschreibung einer Intendanz geben muss. Das bedeutet, dass dem Rundfunkrat damit natürlich auch mehr Kandidatinnen vorgestellt werden und der Rundfunkrat daraus frei entscheidet. Und ich glaube, dass mit so einem Verfahren auch die Akzeptanz für so einen Posten gestärkt werden würde.
Für diese Wahl allerdings wird es keine Ausschreibung geben, denn dafür müssten erst die Landesparlamente den Rundfunkstaatsvertrag ändern. Dafür ist die Zeit zu knapp, auch wenn man für die Wahl eines neuen Intendanten rein formal ein halbes Jahr Zeit hätte.
Ein Bericht von Uta Decko-Kindermann. Und das war's für heute im Echo des Tages. Morgen eine neue Ausgabe. Einen schönen Abend wünscht Ihnen noch Andreas Flocken.